Ich habe für Sie einen Fall aufbereitet und jetzt muss ich sagen, bitte erschrecken Sie nicht vor dem Fall. Ist ein Fall, der für jeden kompliziert ist, zumindest für mich. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr lehrreicher Fall, der Ihnen zeigt, dass die Therapie häufig, und das gilt, glaube ich, für die Chirurgie, gleich wie die innere Medizin, die Medizin, der Patient richtet sich nicht nach klinischen Leitlinien, sondern auch häufig zeigt uns der Verlauf, was mit dem Patienten passiert. Und ich will es jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich glaube, wir können mit diesem kurzen
Fall
Clip
einer heute 34-jährigen starten. Patientin. Diese wurde erstmals 2009 in unserem Klinikum vorstellig mit Verdacht auf eine immunologische Systemerkrankung. Klinisch im Vordergrund standen schmerzhafte Schwellungen an den Sprunggelenken, nahezu täglich hohe Fieberzacken, ein rezidivierendes Exanthem, ausgeprägter Leistungsknick, ungewollter Gewichtsverlust von mehr als 10 Kilogramm, Nachtschweiß und Appetitlosigkeit. In der körperlichen Untersuchung sowie im Ultraschall zeigte sich eine ausgeprägte generalisierte Lymphadenopathie sowie eine Splenomegalie. Laborchemisch fand sich ein erhöhter CRP-Wert gepaart mit hoher Senkung ohne Leukozytose und einem unauffälligen Differentialblutbild, einer Anämie sowie einer milden Thrombopenie und sehr hohem Ferritin. Entsprechend der ausgeprägten klinischen Symptomatik wurde die Patientin rasch einer breiten Diagnostik zugeführt.
So, der Clip wird immer wieder kurz unterbrochen, dass ich mit Ihnen vielleicht kurz ein paar Fragen diskutieren kann. Sie sehen schon, komplexer Fall. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was hat das mit Gastroenterologie zu tun? Jeder Rheumatologe freut sich natürlich über so einen Fall. Ja, das ist relativ klar. Die Patientin ist sehr jung, 24 Jahre, hat ein 2 Jahre altes Kind, komplizierte Situation, kommt und ist wirklich krank. Ja, gerade nicht sterbend, aber keine Frage, die kommt nicht mehr aus dem Bett. Also infektiologischer Genese steht natürlich immer im Raum, ein bisschen in Abhängigkeit natürlich vom Hintergrundland. Die Patientin hat einen Ursprung aus Osteuropa. Frage ist, hat sie eine hämatologische Erkrankung mit der Lymphadenopathie, ausgeprägte B-Symptomatik? Hat sie eher was Rheumatologisches, ein periodisches Fiebersyndrom, familiäres Mittelmeerfieber, ein TRAPS, also ein Dummenegrose-assoziiertes, ein Rezeptor-assoziiertes Syndrom oder ein adulten Morbus Still? Oder kommen prinzipiell alle diese Diagnosen in Frage? Und da muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt kann man das nicht genau sagen. Das hohe Ferritin wäre für einen Rheumatologen, der würde sich über den Fall freuen, etwas richtungsweisend. Aber ich glaube, wir können dann weitergehen.
Zusammenfassend zeigte sich eine aggressive Arthritis mit Verdacht auf Osteomyelitis. Ein histologischer Befund der Lymphknoten sowie der Knochenmarkbefund zeigten lediglich reaktive Veränderungen. Die infektiologische Abklärung ergab keine richtungsweisende Befunderweiterung und die Autoimmundiagnostik zeigte unauffällige Befunde. Nachdem die Patientin unter begonnener breiter Antibiose weiterfiebert, wurde zügig mit Methylprednisolon begonnen, worunter sich die Patientin erstmals rasch bessert und nach Hause entlassen wird. Im Frühjahr darauf wird die Patientin wieder in deutlich reduziertem Allgemeinzustand vorstellig und präsentiert sich nun mit einem fulminanten Leberversagen. Die gastroenterologische Abklärung ergab Folgendes. Zusätzlich litt die Patientin unter einer höhergradigen hepatischen Enzephalopathie.
Also die Patientin wird nach Hause entlassen mit Verdacht auf eine immunologische Grunderkrankung. Zum Schluss hat man sich geeinigt, dass es sich um einen Morbus Still handelt. Morbus Still ist zum Schluss Ausschlussdiagnostik, wenn alles negativ ist, mit den Hauterscheinungen, Morbus Still des Erwachsenen. Sie hat gut auf Cortison angesprochen, geht jetzt nach Hause, kommt jetzt wieder, wird von Salzburg zugewiesen nach einer Universitätsklinik und kommt wirklich mit einem fulminanten Leberversagen. Und die Frage ist, was ist mit der Patientin los? Warum hat die Patientin ein akutes Leberversagen? Und was glauben Sie, ist es eine virale Genese, eine autoimmune Genese, eine hereditäre Lebererkrankung, der Morbus Wilson, eine Hämochromatose, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, Abad-Chiari-Syndrom oder ein medikamentös induziertes Leberversagen? Was glauben Sie? Ich glaube, das ist ohne Befunde wiederum relativ schwer zu sagen. Das Problem ist, die Patientin ist wieder sterbend. Ja, also Sie haben die Befunde gesehen. Die Patientin hat schwere Enzephalopathie, hat keine Gerinnung mehr und wir müssen uns überlegen, was sie hat. Also bitte, können wir bitte mit dem Clip kurz weiterfahren?
Da sich die Leberfunktion und die klinische Situation der Patientin sukzessive verschlechterte, musste die Patientin schließlich für eine hochdringliche Lebertransplantation gelistet werden. Diese wurde bereits Anfang April mit einem marginalen Organ durchgeführt. Und dann? Kurzum, der postoperative Verlauf gestaltete sich komplikativ. Das Organ konnte nicht gehalten werden und die Patientin musste bereits 4 Wochen später retransplantiert werden. Auch der zweite postoperative Verlauf war alles andere als friktionsfrei. Neben Problemen seitens des Organs kam es zu einer Blutung im Bereich des Ileums, die schließlich einer Ileumsegmentresektion zugeführt werden musste. Erwähnenswert ist, dass die Ursache für die Blutung eine etiologisch unklare, serosa betonte Entzündungsreaktion des Darmsegments war. Die immunsuppressive Therapie bestand aus Tacrolimus, Selsept und Aprednisolon. Des Weiteren erhielt die Patientin eine Prophylaxe. Der weitere Verlauf gestaltete sich dann erfreulich. Entgegen den Befürchtungen zeigte das Organ eine zufriedenstellende Funktion. Aprednisolon konnte über die folgenden Monate schrittweise ausgeschlichen werden. Die Osteoporose besserte sich ebenfalls merklich. Neuerliche Probleme traten dann erst wieder im Herbst 2014 auf. Die Patientin berichtete über eine zunehmende Diarrhoeneigung mit 5 bis 7 Stühlen pro Tag, teils auch nachts und mit Blut im Stuhl, begleitet von einem Gewichtsverlust von 2 bis 3 Kilogramm.
Also vielleicht nochmal zusammenfassend, ich meine, jeder, der mal so eine Patientin betreut hat, über die Zeit weiß, wie kompliziert das sein kann. Also wir reden von einer Mitte 20-jährigen Patientin mit einem 2 Jahre alten Kind, die beim Sterben ist, die dann durchaus eine komplizierte Situation hat. Die Patientin erholt sich gut, ja, kann nach Hause entlassen werden, kommt in die klassischen zu den klassischen Post-LTX-Sprechstunden, wo alles gut verläuft und jetzt kommt die Patientin wieder und hat ein Diarrhoe-Problem. Was glauben Sie, was jetzt der Grund dafür ist? Wir wissen, das Mykophenolat, also das Selsept, macht manchmal eine Diarrhoe, aber normalerweise nicht im Intervall, sondern es tritt in der Regel eigentlich relativ früh auf. Natürlich ist die Patientin dual immunsuppressiert mit einem Tacrolimus plus und Selsept, da muss man immer an opportunistische Infektionen denken. Die Patientin kann prinzipiell auch funktionelle Darmprobleme im Sinne eines diarrhoedominanten Reizdarmsyndroms haben, eine mikroskopische Colitis oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Was würden Sie als nächstes machen? Wir haben es ja bereits gehört vom Kollegen Feichtenschlager zur Differentialdiagnose. Was wäre Ihr nächster Schritt in der Praxis? Wer würde eine Stuhlkultur machen? Wer würde Calprotectin machen? Wer würde die Patientin auf eine virale Genese wie CMV testen? Wer würde alles machen? Okay, dann fahren wir bitte mal weiter.
Es erfolgen mehrere Stuhlkulturen, Testungen auf CMV, welche negativ waren, sodass die Patientin einer Dickdarmspiegelung zugeführt wird, die sowohl makroskopisch als auch histologisch unauffällig bleibt. Die Symptome verschlechtern sich weiter, sodass die Patientin im Dezember stationär aufgenommen werden muss. Schließlich kann in der Stuhlkultur Klebsiella oxytoca nachgewiesen werden. Die Symptome bessern sich mit einer antibiotischen Behandlung und die Patientin wird wiederum in die ambulante Schiene entlassen. Bereits im Februar muss die Patientin neuerlich mit einer schweren klinischen Symptomatik mit 7 bis zu 10 meist blutigen Stühlen und einem erhöhten Calprotectin-Wert stationär aufgenommen werden. Die Patientin erhält wiederum Antibiotika und wird neuerlich koloskopiert. Da die Symptome nach wie vor ungewöhnlich und unklar sind, muss die Patientin wiederholt breit abgeklärt werden. Als Fokussuche werden PET-CT und MR-Enterographie durchgeführt. In der Koloskopie zeigt sich nun eine ausgeprägte, hochgradig aktive ulzeröse Ileocolitis. Auf Grundlage der Befunde erhält die Patientin intravenös Steroid und wird schließlich auf orales Aprednisolon geswitcht und eine Tapering-Strategie über 3 Monate wird festgelegt. Des Weiteren wird die Immunsuppression adaptiert. Es kommt zu einer raschen und deutlichen klinischen Besserung. Bereits im August kommt es allerdings neuerlich zu einem schweren Rezidiv, sodass die Patientin erneut stationär behandelt werden muss. Verabreicht wird neuerlich Steroid und das Immunsuppressivum wird gesteigert. Trotz klinischer Besserung bleiben Beschwerden diesmal persistierend.
Leider sind jetzt die zweiten Endoskopiebilder nicht da, weil die Patientin hat im Oktober eine Koloskopie gehabt, wo wir ein absolutes unauffälliges Bild gehabt haben, inklusive der Biopsien. Im Dezember wird Klebsiella oxytoca festgestellt, ist einer der selteneren Keime einer antibiotika-assoziierten Colitis, ist auch kompliziert zum Behandeln, sie bessert sich. Jetzt kommt sie wieder und jetzt hat sie das Bild eines kolonischen Morbus Crohns. Es ist die Frage, kann ein Patient, der einer dualen Immunsuppression bei Leber aufgrund der Lebertransplantation mit der Colimus plus am Selseptis unter dieser Therapie einen Morbus Crohn als Erstmanifestation entwickeln? Der Punkt ist immer der, es gibt Literaturberichte, dass es sowas gibt. Ja, allerdings in so einer Situation muss man sehr genau nachdenken, ob es nicht ganz, ganz viele andere Ursachen für diese Probleme geben kann. Tatsache ist, zum Schluss schließt man alles aus. Und zum Schluss muss man sich für eine Therapie entscheiden. Und im Zweifelsfall gibt man ein Steroid. Das ist auch vollkommen richtig. Die Patientin spricht gut auf ein Steroid an, was für die entzündliche Genese der Darmerkrankung letztlich widerspricht. Was man dann tut, ist, ja, was kann man dann tun? Man weiß, ein Steroid ist keine Langzeitbehandlung, sondern nur eine kurze Behandlung. Das gilt beim transplantierten Patienten genauso. Allerdings weiß man, dass man zum Beispiel früher die Immunsuppression statt mit Selsep mit Imurec gemacht hat. Das haben wir dann bei der Patientin gemacht, dass man sie von einem Selsep auf Imurec switcht. Das macht man bei der Nierentransplantation heute noch sehr häufig so und haben das rasch gesteigert. Nichtsdestotrotz hat die Patientin weiterhin Probleme gebracht, innerhalb von einem kurzen Intervall wieder Steroid. Jetzt haben wir natürlich diese unangenehme Situation und das ist der klinische Alltag, gibt es keine Leitlinie dafür. Dass wir eine Patientin haben, die ist unter dualer Immunsuppression und hat eine nicht kontrollierte, nicht näher bezeichnete chronisch entzündliche Darmerkrankung, die wir jetzt aufgrund des klinischen Bildes als Morbus Crohn bezeichnen. Ob das der Morbus Crohn ist oder nicht, egal, es schaut einmal so aus. Was würden Sie jetzt tun? Wie würden Sie die Patientin weiter behandeln? Und jetzt haben wir eine Patientin, die hat bereits zwei Immunsuppressiva und was würde man jetzt tun? Laut klinischen Leitlinien würde man mit einem Anti-DNF-Präparat anfangen, weil man in der Erstlinientherapie das machen würde. Die Frage ist, will man dreifache Immunsuppression bei der Patientin haben? Ja? Haben wir jetzt schon gehabt, das habe ich nicht erwähnt, aber normalerweise hätte man sich bei so einer hohen Dosis an Cortison plus zwei Immunsuppressiva bereits ab Pneumozystis-Prophylaxis überlegen müssen. Also Infliximab zu geben in der Situation, da hätte ich Bauchweh. Wenn es um eine vitale Situation geht, kann man es allerdings machen. Von einem Methotrexat würde man vielleicht nicht so viel versprechen, wenn ich es gleich diskutiere. Wir haben jetzt die Möglichkeit, damals haben wir es noch nicht gehabt, aber wir könnten eine Interleukin-12-23-Therapie geben. Das sind andere proinflammatorische Entzündungseiweiße. Das fällt so ungefähr in die gleiche Kategorie wie Infliximab in diesem Zusammenhang. Deswegen wäre ich hier eher zurückhaltend. Soll man aufgrund des Verdachts einer Beteiligung des Darms im Rahmen eines adulten Morbus Dills, da gibt es leider auch ein paar Fallberichte, mit einer Interleukin-1-basierten Therapie anfangen? Dafür gibt es überhaupt keine Daten. Ich meine, die Patientin ist jetzt Anfang oder Mitte 30. Da würde ich mich nicht auf zu dünnes Eis begeben bei der Therapie, wenn es überhaupt keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Einen Vorteil haben wir. Wir haben ein Medikament, das einen darmselektiven Wirkmechanismus hat, das Anti-Interleukin, Anti-Alpha-4-Beta-7-Integrin-Antagonisten, das Vedolizumab. Das hat den Vorteil, dass es primär nur Entzündung sehr selektiv Entzündung im Darm blockiert. Und damit hat man diese Option zur Verfügung und es eignet sich sehr gut zur zusätzlichen Kombination zu weiteren Immunsuppressiven, die Patientin bereits erhält. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann fahren wir bitte mit dem Clip weiter.
Im ambulanten Setting wurde noch im September 2016 eine Induktionstherapie mit Vedolizumab eingeleitet. Nach der Induktionstherapie ging die Patientin in eine 8-wöchige Erhaltungstherapie über. Es zeigte sich ein verzögertes, aber doch kontinuierliches Ansprechen. Erfreulicherweise geht es der Patientin weiterhin sowohl von Seiten der Leber als auch von Seiten des Darms ausgezeichnet.
Also, interessanter Fall. Wir wissen bis heute nicht, was hat die Patientin gehabt, wie sie sich initial rheumatologisch präsentiert hat. Wir wissen bis heute nicht, warum die Patientin ein fulminantes Leberversagen entwickelt hat. Und wir wissen bis heute nicht, ob die Patientin einen Morbus Crohn hat oder eine Beteiligung von einer sonstigen immunmedierten Systemerkrankung. Aber die Klinik sagt uns, was wir mit dem Patienten tun müssen. Und die Patientin geht es heute gut. ihr Lieblingshobby, ich bin wenig begeistert, ist Downhill Mountainbiken. Das machen die Tiroler so gerne, ja. Mit der Gondel rauf und mit dem Mountainbike über irgendwelche Drecks herunter, und das kann sie wieder machen. Sie geht wieder einem Beruf nach. Ihr Sohn ist mittlerweile, glaube ich, 12 oder 14 Jahre alt. Dem geht es auch gut, hat eine vernünftige familiäre Situation. Und die Patientin hat halt weiterhin eine Therapie. Mit der immunsuppressiven Therapie von Seiten der Leber, die wirklich gut funktioniert, haben wir schon weiter reduzieren können. Und mit dem Vedolizumab hat sie vom Darm her überhaupt keine Beschwerden. Ich glaube, es ist einmal ein positives Beispiel, Gott sei Dank, wo man ohne, sagen wir mal, Bestatter und ohne gröbere chirurgische Eingriffe, und das darf man vielleicht nicht sagen, mit doch deutlichen chirurgischen Eingriffen letztlich es geschafft haben, dass man eine Patientin in eine Situation gebracht hat, die bereits sehr übel ausgesehen hat, aber heute in einer Situation, wo sie eigentlich ein Leben führen kann, wo sie weder daran denkt, dass sie eine systemische inflammatorische Erkrankung hat, dass sie lebertransplantiert ist und dass sie ein Problem mit dem Darm hat. Also ein komplizierter Fall aus der täglichen Praxis, und ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Aspekte mitgeben. Es ging um den Morbus Crohn. Wir haben gehört über Differenzierung zwischen Reizdarm und chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Wir haben über wesentliche chirurgische Aspekte, die Fistelerkrankung und die Stomanlage gehört, inklusive der Betreuung des Stomas. Und wir haben ein Fallbeispiel gehabt aus dem klinischen Bereich, wie kompliziert die Dinge häufig dann doch das sein können, außerhalb jeder Leitlinie, und trotzdem kann es gut laufen. Ich hoffe, Sie haben für sich was mitnehmen können. Ich hoffe, Sie können das eine oder andere in Ihre tägliche Praxis einbauen. Und für alle, die noch weiter interessiert sind, wird es auch online weiterhin verfügbar sein, sodass Sie Dinge weiter nachlesen oder sich nochmals nachschauen können oder auch noch weiter Fragen stellen können. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.